Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Jenny Zülker, Schriftstellerin und Journalistin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ich bin Miriam Rossius. Ich freue mich auf unser Gespräch und ich knüpfe direkt mal an unseren Nachrichtenaufmacher an, an die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Das wirkt einmal mehr so, als ob es wieder nach Schema F abläuft. Können Sie solchen Verhandlungen trotzdem noch eine gewisse Spannung abgewinnen?
Absolut. Und Schema F ist in dem Fall heißt ja auch nur, dass es immer noch nötig ist, das anscheinend nochmal wieder weiter zu verhandeln, weil immer noch Angestellte zu wenig verdienen. Und ich bin auf jeden Fall, ich finde das sehr spannend und ich finde das wichtig, dass weiter verhandelt wird. Und ich hoffe, das wird auch weiter passieren und es wird bald einen Abschluss geben.
Jenny Zülker, mit ihr spreche ich gleich über die unterschiedlichsten Themen von Tarifverhandlungen bis Raumfahrt. In Potsdam läuft die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. Es ist kompliziert, weil es nicht nur um mehr Geld geht, sondern auch um eine Reform der Entgeltordnung. Und dann kommt noch dazu, dass die Bundesländer ganz unterschiedliche Positionen vertreten. Also es war klar, dass das kein Spaziergang wird. Aber Jenny Zülker, folgen solche Tarifgespräche nicht immer auch festen Ritualen, von denen einige vielleicht wirklich überflüssig sind?
Ganz bestimmt. Ich bin nun auch nicht dabei, aber ich bin sicher, ich meine, ich kenne genug Verhandlungen in anderen Bereichen. Natürlich werden die Menschen da hingehen mit ihren vorgeschriebenen Positionen eigentlich in der Tasche. Also da geht ja keiner hin und sagt, ich überlege mal, wie ich da rauskomme, sondern wie das, die Zahlen sind ja auch schon konkret und zwar von beiden Seiten. Also das, die haben natürlich ihre vorbereiteten Argumente und ihre Punkte, die sie erreichen wollen und dann wird bestimmt nach Ritualen verhandelt. Ich denke aber dennoch, dass es nicht anders geht. Also ich wüsste nicht, wie man es sonst machen sollte. Eine Verhandlung ist die einzige Möglichkeit, dass wirklich jeder und jede gehört werden kann. Also davon gehe ich jetzt mal aus, ganz positiv. Und egal, wie lange das dauert und egal, wie anstrengend das ist, wie soll man das denn sonst machen? Soll man das sich sonst einfach nur schicken?
Ja, also ich würde auch überhaupt nicht für gar keine Verhandlungen plädieren oder für eine reine E-Mail-Kommunikation. Man weiß ja auch, sobald das per E-Mail nicht nur um reine Austausch reiner Sachinformationen geht, öffnet man das Tor zur Hölle.
Genau.
Die Erfahrung haben wir alle, glaube ich, schon gemacht. Aber also muss das sein. Es wird immer bis in die Nacht gerungen. Es geht nur in Tippelschritten vorwärts. Ja, und regelmäßig dann auch einen Schritt vor und wieder zwei zurück, weil sich die Verhandlungspartner festfräsen. Und dann kommt die Einigung immer morgens um 4, so wie der zusätzlichen Dramatik.
Klar, aber was wäre denn die andere Möglichkeit? Dass man erstmal weniger Leute da reinsetzt wahrscheinlich. Das ist dann auch wieder ungerecht gegenüber denjenigen, die sagen, da bin ich aber nicht dabei und kann das nicht verfolgen. Also da sind viele Menschen beteiligt und es geht um ganz, ganz viele, 800.000 Angestellte. Und das ist eine große Gruppe. Da kann nicht nur einer sich hinsetzen, der das in drei oder eine, die das in drei Sätzen abklärt. Also ich denke, das muss man in Kauf nehmen. Und dass es morgens um 4 stattfindet, das tut mir wirklich leid. Das ist aber bestimmt nicht beabsichtigt, um uns Journalisten und Journalistinnen da irgendwie wach zu halten, sondern das dauert nun mal so lange, bis jeder da seinen Satz, der vielleicht auch unnötig teilweise ist und bestimmt auch redundant, das kennt man ja von solchen Gesprächen, da wird auch viel wiederholt, davon gehe ich aus. Dennoch weiß ich keine andere Möglichkeit und ich würde hoffen, dass da Leute sitzen, die tatsächlich versuchen, Redundanzen zu vermeiden und auch sachlich bleiben und Debattiererfahrung haben und all sowas. Mhm. Aber ich glaube, das geht nicht anders.
Mhm. Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Aspekt, aus dem man sich von oder Grund, der dafür spricht, sich nicht so schnell von diesen nach außen umständlich wirkenden Modalitäten oder auch Ritualen zu verabschieden, dass die Gewerkschaftsmitglieder sehen, dass für sie gekämpft wird.
Genau.
Und auch die andere Seite möchte das auch sehen,
genau,
dass die Vertreter irgendwie für ihr Mandat einstehen.
Genau, die sind ja nicht umsonst da gewählt und sollen die vertreten und verdienen auch Geld damit teilweise. Und natürlich will man auch, dass die dann für einen arbeiten, das ist ja klar. Also die sind ja dafür genau gewählt worden, dass sie sich da auch ganz lang, wenn die jetzt nach Hause kommen und sagen, es hat 3 Minuten gedauert, dann habe ich den anderen überzeugt, dann ist vielleicht irgendwie deren Position auch nicht mehr so ganz, ganz ersichtlich. Wenn dann alle Gewerkschaftsmitglieder sagen, ja, aber wenn das so einfach ist, dann können wir das ja auch selbst machen. Ich will das nicht damit legitimieren, aber ich glaube, es ist wirklich sehr kompliziert und sehr schwer. Es braucht halt einfach sehr lange. Da sind unterschiedliche Meinungen. Mhm. Und gerade diese Neuordnung dieser Entgeltordnung, da kann ich mir wirklich richtig lebhaft vorstellen, wie schwer das ist, das einzuschätzen, wenn man selber nicht diesen Beruf hat und dann aber irgendwie mit jemandem diskutiert. diskutiert, der da ganz lange schon arbeitet und sagt, ja, aber weißt du denn, was eine Kita-Angestellte, was die alles leisten muss und wie kommst du darauf, das Schlechte einzuordnen als und so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da ganz, ganz viel Diskussion nötig ist.
Ja, niemand würde auch unterstellen, dass von Gewerkschaftsseite zum Beispiel ein Streik dann leichtfertig beschlossen wird oder leichtsinnig, ganz bestimmt nicht. Aber es ist natürlich allen Seiten klar, das ist ein großer wirtschaftlicher Schaden, das kann auch ein Image-Schaden sein, sehr großer. Trotzdem kommt es immer wieder dazu. Vielleicht ist es aber auch für Arbeitnehmer wichtig, dass dieses Mittel immer im Raum steht, so als Drohung und dann eben auch praktiziert wird, weil es einem das Gefühl gibt, man hat sich auch persönlich engagiert für die eigene Sache und selbst etwas erreicht.
Auf jeden Fall. Das ist ja genau die Art von Mitspracherecht, die eine der wenigen, die man hat als Arbeitnehmer. Und ich finde auch, da muss man auch mal in andere Länder gucken. Deutschland streikt ja nun extrem wenig. In Frankreich hat das eine ganz andere Tradition und eine ganz andere Üblichkeit. Also da wird ja nun viel schneller und viel öfter ganz klar sofort gestreikt. Jeder unterstützt das oder jede unterstützt das aus der Bevölkerung. Also das ist ein viel normaleres in Gänsefüßchen Mittel. Und ich finde, da ist Deutschland echt verwöhnt. Also so selten, wie dann doch hier gestreikt wird. Und wenn dann gestreikt wird, bis jetzt, ich finde es auch total kompliziert, wenn, keine Ahnung, die Lehrer und die Kita-Angestellten streiken oder irgendwelche Transportgeschichten deswegen ausfallen, klar. Aber ich verstehe das und das macht keiner, weil er zu faul ist und denkt, oh geil, Streik, ich bleibe jetzt mal ein paar Tage lang liegen. Da glaub ich ganz sicher, dass es niemand aus dem Grund macht.
Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur und da ist die Journalistin und Schriftstellerin Jenny Zülker zu Gast. Wir blicken zurück auf das, was sich eigentlich schon seit Tagen als großes Thema angekündigt und durch die Woche gezogen hat und rufen uns das in Erinnerung mit einem O-Ton von Donald Trump.
Now where are we now? No missiles. No rockets.
Wo stehen wir jetzt? Keine Raketen, keine Atomtests. Wir haben viel gelernt, aber viel wichtiger. Viel, viel, viel wichtiger.
Much, much more important than that.
Wir haben eine tolle Beziehung.
We have a great relationship. I have a very good relationship with Kim Jong-un.
Also eine großartige Beziehung, das hat Donald Trump noch gesagt, bevor er dann in Hanoi vom Tisch aufstand und abgereist ist. Es war eine bildmächtige Politshow, die da in die Welt übertragen wurde, aber trotzdem lief nicht alles nach Plan. Was bleibt bei Ihnen zurück von diesen Gesprächen?
Ja, diesen O-Ton, dass er gesagt hat, Kim ist auch ein ganz toller Typ, also ein richtig guter Kumpel, den habe ich natürlich auch noch im Kopf. Ansonsten, ich habe das Gefühl, wir haben ja gerade schon über das Thema Diskussionen und was nützen die und was muss man mitbringen, welche Ziele hat man eigentlich schon im Kopf und will die erreichen, hatten wir ja gerade schon. Und ich glaube, dass Trump da wieder so seine polterige Art ist, tatsächlich ohne richtig abzusprechen und ohne seine ganzen Berater und Beraterinnen, die da vielleicht oder Experten und Expertinnen, die vielleicht schon länger und noch viel mehr mit diesem ganzen Thema zu tun haben, da so ein bisschen drüber weggegangen ist und da sich reingesetzt hat mit seiner Idee, ich kann das, ich schaffe das, und dann hat es halt nicht richtig geklappt. Ich glaube tatsächlich, so sieht das ja jetzt von beiden aus, auch in dem, was Kim da zu Hause dann erzählt hat, bei dem ja alles ganz wunderbar war und eigentlich genauso, wie er das wollte, dass da schon auch noch weitere Diskussionen drin sind. Also ich glaube, das ist jetzt nicht abgebrochen. Das ist schon, glaube ich, tatsächlich so, dass die sich weiter treffen werden und verhandeln wollen. Aber die Ziele sind natürlich in jedem Fall bei beiden überhaupt kein bisschen erreicht worden.
Es gibt ja auch Beobachter, die sagen, naja, das war dann nach dieser großen Show immerhin ein ehrliches Scheitern. Ja. Besser als symbolische, aber inhaltsleere Gesten, wie halt die Eröffnung zum Beispiel von Verbindungsbüros. Und es wird auch argumentiert, mit dem Abbruch schafft Trump gute Voraussetzungen für das nächste Gespräch.
Ich weiß nicht, ob das die besseren Voraussetzungen sind, die jetzt also fürs nächste Gespräch, wenn er abbricht, als wenn das anders gelaufen wäre. Aber man darf nicht vergessen, dass Gesten und wichtig sind in der Politik und Symbole. Also auch wenn das nur Gesten sind, die da vielleicht hätten rauskommen können, das wäre trotzdem wichtig gewesen. Politik besteht nun mal größtenteils aus Gesten, gerade an dieser Spitze, was wirklich verhandelt wird und was wirklich passiert. Das ist ja sowieso nicht an der Oberfläche, also an der Öffentlichkeit. Das kriegen wir dann sowieso nicht richtig mit. Es geht immer nur darum, was irgendwelche Menschen, die das repräsentieren, wie die miteinander umgehen und was sie dann dabei rausbekommen. Das wissen wir ja schon. Ich will das jetzt auch gar nicht werten. Das hat ja bestimmte Gründe, dass das so ist. Also von daher ist das schon, man kann, das war einerseits ein Scheitern, andererseits kann ich nicht anders, als zu hoffen, dass es dann dennoch weitergehen muss. Ja.
Also Symbole sind wichtig, sagen Sie. Echte Kommunikation, also wirkliche Gespräche sind auch unfassbar wichtig. Ja. Ohne die geht es gar nicht. Aber so kuratiert, so inhaltlich vorbereitet, wie viele solcher Treffen sind, handelt sich das dann noch um echte Kommunikation?
Das wird
mal abgesehen davon, dass Donald Trump sich nicht nur diesmal, sondern auch sonst häufig über alle möglichen Vorbereitungen hinwegsetzt.
Das würde mich tatsächlich auch extrem interessieren und das kann ich natürlich auch nicht beurteilen, weil ich eben auch nicht dabei sitze. Das ist ja das Komische auch gerade an diesen Gesprächen. Wir wissen, wie Trump ist und wie der redet. Dann hat er natürlich mit Kim auch jemanden, der auch ein ganz sehr eigenartiger, eigenwilliger Mensch ist. Und dann gibt es dann die Übersetzer, also Dolmetscher, Dolmetscherinnen, die dieses Gespräch noch übertragen. Ich weiß gar nicht, ob einer von den beiden überhaupt sowas macht wie eine Metakommunikationsebene zu beachten beim anderen. Also überlegen die sich, wie hat denn der da geguckt, als er das gesagt hat? Wann hat er überhaupt das gesagt, was ich jetzt gerade übersetzt kriege? Ne? Der Satz, der mir jetzt gerade aufstößt, den hatten wir ja ganz anders besprochen. Als er den gesagt hat, wie hat er da geguckt? Hat er da, ne? Also diese ganzen körpersprachlichen Geschichten, die wir schon manchmal schwer haben, wir haben es ja manchmal schon schwer, die mitzubeurteilen, weil, wie gesagt, wenn man eine andere Sprache, wenn jemand eine andere Sprache spricht, dann kann es ja auch ganz anders gemeint sein und das ist ein anderer Kulturkreis. Das würde mich auch interessieren. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich eine Ehrlichkeit drin ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, das geht da eigentlich nur um die Inhalte. Da geht es nicht um, normalerweise sagt man ja bei Gesprächen oder auch bei Vorträgen, die Zuhörer beurteilen die ersten 30 oder Sekunden oder eine Minute lang nur, ist der Mensch authentisch oder nicht? Und dann ist egal, was er sagt, es wird immer wieder geglaubt oder eben nicht. Ne? Ich glaube nicht, dass es bei solchen Gesprächen auch so ist, weil die Sprache einfach da eine große Barriere ist.
Greta Thunberg und die Klimaschutzdemos von Schülern haben es diese Woche wieder auf einige Titelseiten geschafft. Und in der Passauer Neuen Presse, da lobt heute auch Bundesjustizministerin Katharina Barley das Engagement der Schülerinnen und Schüler in höchsten Tönen. Und die SPD-Politikerin plädiert dann dafür, das Wahlalter auf 16 Jahre herunterzusetzen. Jenny Zülker, ich bin im Zweifel, ob das eine Belohnung wäre oder mehr ein Ablenkungsmanöver. Denn bei den Demonstrationen geht es ja um ein komplett anderes Ziel.
Da ein anderes Ziel ja nicht. Also es ist ja ein politisches Ziel, was da für das da demonstriert wird. Insofern
das stimmt natürlich, aber dieses nennen wir es jetzt mal Angebot, was die Justizministerin macht, das ist ja ein Angebot, früher Einfluss zu nehmen auf den Weg durch die Instanzen. Das ist ein langer Weg, wissen wir alle. Und auf die Straße geht man, um schneller was zu erreichen.
Genau, aber ich glaube, das ist genau das, was die Frau Barley da im Kopf hat. Also weil sie möchte gerne diesen Schwung dieses politischen Interesses ausnutzen und damit dann eben auch das Interesse für den langen Atem vielleicht stärken der Schüler und Schülerinnen oder der 16-Jährigen, die ja dann meistens Schüler und Schülerinnen sind oder oft. Aber im Großen und Ganzen kann ich das auch auf eine Art nachvollziehen, weil ich verstehe also jeden Politiker, jede Politikerin, die sagt, wir brauchen eigentlich lieber noch ein paar mehr junge, frische Wähler und Wählerinnen, die vielleicht noch nicht so abgegessen sind wie die Älteren und die können wir uns vielleicht noch eher die können wir eher beeindrucken. Das ist ja auch alles dabei. Ne? Also vielleicht kann man denen eher was erzählen, vielleicht glauben die mir auch eher. Aber ich würde in dem Zusammenhang gerne mal wissen, es gibt ja schon ganz lange das Wahlrecht für Landtagswahlen für ab 16-Jährige und auch so Bezirksverordnung und all so Geschichten, die schon länger gewählt werden. Ich habe es jetzt aber noch nicht richtig rausbekommen, wie da eigentlich die Prozentzahl der Beteiligung ist. Also ist das so? Weil ich meine, da können 16-Jährige schon ganz lange mitmachen. Machen die das denn auch? Also, oder geht es jetzt wirklich, interessieren sie sich jetzt ausschließlich für Klimaschutz und denken, wenn sie dann wählen, dann haben sie damit, dann können sie damit auch, wenn sie eine Regierung wählen, können sie damit auch das Ruder so rumreißen. Das würde mich mal interessieren.
Ausschließlich für Klimaschutz ganz bestimmt nicht. Ich glaube, das können wir natürlich mit Ja beantworten, weil alle möglichen NGOs auch ihre viel jungen Nachwuchs haben oder die Parteien alle ihre Jugendorganisationen, weil sie ansprachen, sie können das verstehen, dass jede Partei so sagt, frische Wähler an die Wahlurnen und zur Abstimmung und so. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat in ihrem Videopodcast heute auch die Schülerdemonstration unterstützt und Verständnis auch gezeigt für die Ungeduld und dafür, dass so ein Kohleausstieg im Jahr 2038 auf 16-Jährige ziemlich weit weg wirkt.
Das scheint aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler vielleicht sehr lange, aber es wird uns sehr fordern. Und dafür werbe ich, auch dies zu verstehen, aber ich unterstütze sehr, dass Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen und dafür kämpfen.
Worauf sie übrigens gar nicht eingegangen ist, die Kanzlerin, das ist die Tatsache, dass Demonstrationen in die Unterrichtszeit fallen, was ja viele Schulbehörden wirklich in eine Bedrohung bringt. Ich habe den Gedanken gehabt spontan, als ich das gehört habe aus dem Podcast von Angela Merkel, dass ihr Statement vielleicht oder ihre Vorgehensweise geschickter ist, cleverer als die von Katharina Barley, weil sich in so eine Äußerung, ja jetzt Wahlrecht schon ab 16, immer sehr schnell auch der Verdacht mischt, damit möchte sie jetzt sich und ihre Partei einfach nur profilieren.
Genau, also Frau Merkel appelliert quasi nur an dieses Interesse an Politik und das, also an das, dass die Bürger und Bürgerinnen halt mitbestimmen und Demokratie, und das ist auf jeden Fall cleverer. Und ich finde auch, dass sie da nichts zu gesagt hat zu diesem, das in der Unterrichtszeit ist, ist eigentlich auch ganz clever, weil sonst hätte sie sich auch gleich irgendwelche Kritik von ganz vielen Leuten auf sich gezogen. Aber da sollte man auch ruhig weitermachen und dann sagen, okay, also ich kann auch verstehen, dass man sagt, ich will nicht immer jeden Freitag hier meinen Unterricht ausfallen lassen oder den später nachholen müssen. Das machen ja manche Schulen, dass sie dann sagen, der Unterricht wird später, da freuen sich die Schüler und Schülerinnen auch nicht drüber. Aber wenn die wirklich so engagiert sind, und das hoffe ich und glaube ich ja, dann können sie das auch am Wochenende machen oder nach der Schule.
Wir hatten gestern im Übrigen natürlich auch, weil gestern in Hamburg Greta Thunberg war, haben wir über dieses Thema mit Margret Heckel, die gestern hier im Studio war, gesprochen. Die sehr dafür plädiert hat natürlich, dass die Schüler es jetzt schaffen müssen, das in Strukturen zu überführen. Also es geht einfach nicht so weiter, dass es nun endlos jeden Freitag so eine Demo gibt. Sind Sie da optimistisch?
Vorsichtig, also optimistisch, wie man halt sein kann, wenn man das sich, ich weiß vielleicht auch nicht viel besser, aber ein bisschen besser vielleicht schon qua Alter einfach, wie schwierig das eben ist und wie viel Frust sich dann irgendwann auch mal einstellt, wenn man denkt, man kann schnell was verändern und dann sieht, nein, das geht aber nicht, weil da hängen halt Millionen von Sachen dran. Da sind wir wieder bei den Tarifverhandlungen vom Anfang. Diese ganzen verschiedenen Ziele und diese ganzen verschiedenen Argumente, die da reingebracht werden, die sind ja nun mal in der Politik immer da. Es gibt nicht nur eine. Es ist, auch wenn das Ziel für alle Leute das gleiche ist, und das ist, glaube ich, auch für so ungefähr fast alle Erwachsenen das gleiche. Natürlich möchten die auch, wie das die Kinder, die Jugendlichen immer sagen, ich will die Erde schützen. Das möchte ich auch gerne. Ja. Da muss man aber auch bei tausend anderen Sachen ansetzen. Da muss man auch den jungen Leuten beibringen, dass sie nicht für 9,95 Euro mit dem Billigflieger irgendwo hinfliegen können und gleichzeitig irgendwie veganes Essen und weil das Fleisch ja die Atmosphäre kaputt macht und so weiter. Das sind Sachen, die sind so komplex. Ich glaube, dass sie es alle verstehen und unterstützen können. Die müssen es dann aber auch wirklich komplett auch lernen und auch sich zu allem eine Meinung bilden, und dann können sie wenn sie die ganzen Strukturen drauf haben, dann sollen sie gerne weiter demonstrieren.
Ja. Jenny Zücker, danke schön. Wir sprechen gleich weiter über ein Thema, was die Zukunft betrifft, aber auch jetzt und heute schon uns alle ganz aktuell, die Grundrente nämlich. Wer soll die geplante Grundrente bekommen? Der Streit in der Koalition darüber schlägt hohe Wellen. Der CDU-Arbeitnehmerflügel ist jetzt vorgeprescht und schlägt einen Kompromiss vor. Und neben Jenny Zülker im Studio ist jetzt auch noch Theo Gerst zugeschaltet, Korrespondent im Hauptstadtstudio. Der weiß nämlich, wie dieser Vorschlag genau aussieht. Theo Gerst, was möchte der Arbeitnehmerflügel?
Naja, der Arbeitnehmerflügel der CDU, genauer dessen Vorsitzender Karl-Josef Laumann, der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister, er will weiterhin eine Bedürftigkeitsprüfung, so wie es auch SPD und Union im Koalitionsvertrag verabredet haben, bevor jemand eine Grundrente bekäme. Aber er will weniger strenge Kriterien anwenden bei der Prüfung, ob jemand Anspruch auf diese Grundrente hat oder nicht. Ich würde das mal so als Bedürfnisprüfung Light bezeichnen, was Karl-Josef Laumann da so vorschwebt. Er sagt, wir haben ja bei der Grundsicherung, also bei Hartz IV, das Problem, dass da sehr genau hingeschaut wird, wer 5.000 Euro auf der Bank auf dem Sparkonto hat oder in einer größeren Wohnung lebt, der muss ja damit rechnen, dass ihm diese Ersparnisse angerechnet werden oder dass er sogar aus seiner Wohnung ausziehen muss. Sowas will Karl-Josef Laumann bei der Grundrente nicht. Da soll nur das laufende Einkommen berücksichtigt werden, nicht aber Vermögen oder Wohnungsgröße oder solche Dinge. Man muss aber ganz klar sagen, wenn er da sagt, laufende Einkommen und nur das wollen wir anschauen, dann geht es natürlich um das laufende Einkommen eines Rentner-Ehepaares. Das heißt, es geht nicht nur um das eigene Einkommen einer Frau beispielsweise, die vielleicht niedrige Rentenansprüche hat, sondern es geht auch schon um das Einkommen, das dann ihr Ehemann als Rentner bekäme.
Ich würde aber sagen, das entspricht durchaus erstmal dem gesunden Menschenverstand, dass das einen Unterschied macht, ob ein Ehepaar jetzt zwei Einkünfte hat, eins davon ist halt ziemlich groß, oder ob es um zwei sehr kleine Renten geht. Oder Jenny Zücker,
ja, ist das? Ja. Wäre meine Frage auch gewesen.
Ah ja, ja, Theo Gerst. Eigentlich kann die SPD dagegen nicht so viel sagen, oder doch? Auf welche Weise könnte
naja,
sie kontern?
Naja, die SPD ist grundsätzlich irgendwie so ein bisschen auf dem Trip, würde ich fast sagen, dass sie etwas mehr die Spendierhosen anhat beim Thema Grundrente als die Union. Das muss man ganz klar sagen. Denn wenn man sich die Unterschiede jetzt anguckt zwischen dem, was Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, vor einiger Zeit vorgeschlagen hat zum Thema Grundrente, wenn man das vergleicht mit dem, was jetzt Karl-Josef Laumann als Kompromissvorschlag gewissermaßen lanciert, dann muss man sagen, da gibt es schon gewaltige Unterschiede beim Projekt Grundrente. Also der eine Unterschied ist eben, anders als bei der SPD blieb es auch bei Laumann bei dieser Prüfung, auch wenn sie eben nicht mehr so streng ausfiele. Und das zweite ist natürlich, dass das Projekt von Herrn Laumann deutlich billiger würde für den Beitrags- oder auch Steuerzahler. Laumann sagt, er hat das von seinem Sozialministerium in Düsseldorf mal durchrechnen lassen und danach käme man auf Ausgaben von 500 bis 800 Millionen Euro im Jahr, was natürlich daran liegt, dass, wenn man genau hinschaut, wahrscheinlich auch deutlich weniger Leute diese Grundrente bekämen. Laumann spricht von grob gerechnet 500.000 Menschen. Und bei Hubertus Heil wären es immerhin 3 bis 4 Millionen Menschen, die eine solche Grundrente bekämen. Und dementsprechend kostet es auch mehr. Im Gespräch sind bis zu 5 Milliarden Euro. Also da kann man schon sehen, es gibt gewaltige Unterschiede.
Ja, aber wie geht es denn dann, wenn der Herr Heil immer argumentiert damit, es soll vor allem die Altersarmut vermieden werden und es geht vor allen Dingen auch um Frauen, also gar nicht so sehr um die Paare, wo dann noch viel Geld da ist. Wie kann man das denn, also beide wollen ja im Prinzip beide Ideen wollen ja die Altersarmut vermeiden, oder? Also warum, wie kann denn das Konzept so unterschiedlich sein?
Ja, beide wollen auch im Grunde das Projekt Grundrente retten, was ja im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und beide wollen, wenn man sich die Vorschläge anschaut, ja auch so ein bisschen raus aus diesem engen Korsett, das sich Union und SPD, das muss man ja eindeutig sehen, selber geschnürt haben, als sie den jetzigen Koalitionsvertrag aushandelten. Da haben sie verabredet im Koalitionsvertrag, wer 35 Jahre gearbeitet hat und in die Rente eingezahlt hat oder in diesen Jahren zwischendurch auch mal Kinder erzogen hat oder vielleicht Angehörige gepflegt hat, dessen Lebensleistung wollen wir anerkennen. Der soll eine Grundrente bekommen, die mindestens die 10% über der Grundsicherung, also über Hartz IV, liegen soll. So, das ist im Prinzip ein Projekt beider Parteien.
Also Sie haben das ja gesagt, das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen 500 bis 800 Millionen, die von der CDU jetzt im Raum stehen und Hubertus Heil und seinen 5 Milliarden pro Jahr. Kommt es jetzt in Anführungszeichen nur noch darauf an, sich auf die Summe zu verständigen?
Also ich glaube, Dreh- und Angelpunkt ist eben dieser Streitpunkt Bedürftigkeitsprüfung. Wie genau schauen wir dahin, ob jemand eine Grundrente bekommt und ob er Anspruch hat oder nicht? Da ist der fundamentale Unterschied und da ist eben auch der Kompromissvorschlag jetzt von der CDA, von Karl-Josef Laumann einzuordnen. Er sagt, wir von der Union können nie und nimmer auf diese Bedürftigkeitsprüfung verzichten. Das wird es mit der Union nicht geben. Und da kann sich die SPD auf den Kopf stellen, um das mal so auszudrücken. Und im Grunde ist es eben der Versuch von Laumann, dieses Projekt Grundrente zu sichern und der SPD ein Häppchen hinzuhalten und zu sagen, pass mal auf, können wir es nicht so machen. Es bleibt bei so einer Prüfung, aber es wird eben eine Bedürfnisprüfung light.
Theo Gerst, vielen Dank für die Einschätzung. Jenny Zöger, der Begriff Grundrente und die Idee als solche, ist das was Ihnen sympathisch ist, was Sie sich für sich selbst wünschen würden?
Absolut, als freie Autorin, beziehungsweise ich war noch nie angestellt, habe ich mit dem Thema Rente sowieso und habe ich zu dem Thema Rente ein ganz anderes Verhältnis. Also es gibt für mich ja irgendwie, das ist ja lachhaft, was unser einer da irgendwie kriegen könnte, abgesehen davon, dass sie natürlich auch andere Zahlungen da leiste und das auch alles privat machen muss. Aber ich würde das schön finden, wenn es eine Grundrente gäbe, von der Menschen leben können. Allerdings sehe ich für mich überhaupt gar nicht, dass ich je irgendeine Art von Rentenstatus überhaupt erreichen werden kann. Ja? Ich werde so lange arbeiten, bis ich umfalle. Ich habe auch eigentlich Lust dazu. Meine Arbeit ist sehr integriert in meinem Leben. Also ich will das nicht, dass alle Menschen das so empfinden müssen, aber für mich ist es so. Ich habe mich damit abgefunden, also dass ich da, ich werde nie sagen können, so jetzt 65, tschüss, ich lege jetzt mal den Stift hin und lebe von meiner Rente. Aber also würde ich die kriegen, obwohl, dann würde ich es auch nicht machen, glaube ich. Ich möchte gar nicht aufhören zu arbeiten.
Das kann nicht jeder von sich sagen. Das ist gut, wenn man das von sich behaupten kann. Was Jenny Zöger auch von sich behaupten kann, ist, dass sie ein großer Science-Fiction-Fan ist, aber dazu gleich mehr. Da bringen wir Ihnen jetzt gleich mal zu Gehör, was vor fast genau 4 Stunden im Kennedy Space Center in Florida passiert ist.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff.
So klang das. 8 Jahre nach dem Ende des Shuttle-Programms ist wieder ein amerikanisches Raumschiff ins All gestartet, das Menschen befördern kann. An Bord der Kapsel Crew Dragon war jetzt noch ein Testdummy, aber im Juli, da sollen dann 2 Astronauten zur Raumstation ISS starten. Jenny Zücker, Sie haben ein richtig ausgeprägtes Faible für Science-Fiction. Kribbelt es eigentlich so ein bisschen im Bauch, wenn Sie sowas hören?
Ja, also peinlicherweise ist da, setzt da auch
so muss mein, nicht peinlich sein.
Nein, da setzt da aber auch so mein objektives, also als Journalistin natürlich gefragt, das objektives Urteilsvermögen etwas aus, weil ich natürlich eigentlich sehe, dass ich mit meinem ökologischen Bewusstsein nicht vereinbaren kann, warum man das Geld, was man anders anbringen könnte, jetzt in irgendwie diesen, also irgendeine Art von Raumfahrt steckt. Ne? Und sich dann da überlegt, dass man eventuell auf dem Mars oder sonst auch wo auch immer irgendwelche Petersilie anbaut, weil wir unsere Erde hier kaputt gemacht haben. Aber dennoch habe ich tatsächlich ein großes, also ich kann das emotional sehr gut verstehen oder aus Neugier. Und ich verstehe irgendwie auch diese Idee von diesem irren Milliardär, der dann sagt, ich meine, das ist ja immerhin auch ein Privatunternehmer.
Sie meinen jetzt, ja, das muss man vielleicht kurz dazu sagen, also Elon Musk, also die Raumkapsel, die da heute gestartet ist, die wurde entwickelt
Kapsel.
Von SpaceX.
Genau.
Und der SpaceX-Chef ist Elon Musk, der auch als Gründer von Tesla bekannt ist. Mhm. Das heißt, dieser Mann setzt gerade einen der größtmöglichen Abdrücke
ganz
in der
genau.
US-Raumfahrt.
Ganz genau, so kann man das gut sagen. Das trifft es ganz gut. Und das ist halt glücklicherweise, deswegen bin ich da auch so ein bisschen weniger spitz, das ist halt nicht die NASA, sondern eben sein Geld, was da reinfließt. Er hat dieses ganze Zeug finanziert. Er macht natürlich mit der NASA einen Deal, er verdient damit auch Milliarden, dass er halt 2 NASA-Astronauten dahin transportieren möchte. Aber das ist alles auf seinem, also das Geld, das dafür jetzt ausgeschossen wird, das kommt von ihm. Und dass er da so merkwürdige Ziele dann noch im Hinterkopf hat, wie er möchte dann auch mal irgendwo hin und er möchte auf den Mars und da ein paar Jahre leben und er möchte halt rausfinden, wie man im Weltraum, keine Ahnung, wissenschaftlich oder aber auch
Tesla
was auch immer abbauen kann, das ist seine Sache. Aber ich habe irgendwie ich bin großer Science-Fiction-Fan. Ich habe, das habe ich gerade schon kurz gesagt, in dieser Countdown, den wir gerade gehört haben, der kommt ja aus dem Science-Fiction-Film. Der erste Science-Fiction-Film, den es gab, ich glaube, der hieß Reise zum Mond oder so, ich weiß es gerade nicht genau. Der hat diesen Countdown, tatsächlich, es war ein Stummfilm natürlich, eingesetzt, weil um die Spannung zu steigern, weil man sonst überhaupt nicht wusste, wann die Rakete losging. Sonst hätte man ein Bild von einer Rakete gesehen und irgendwann wäre die hochgeschossen, weil man keinen Ton hatte. Und deswegen kam dieses 10, 9, 8, als wurde da eingeblendet. Man braucht eigentlich gar keinen Countdown, um sowas loszuschießen. Es hat sich aber so, es haben dann alle so gelernt. So wird also es halt so sehen, so ist es, wenn eine Rakete startet.
Ja.
Und deswegen gibt es das noch. Und ich habe von Anfang an, ich kann verstehen, dass Menschen in den Weltraum gucken. Ich finde auch nichts interessanter.
Es ist ein Menschheitstraum, den wir uns sehr viel kosten lassen, das haben Sie ja schon gesagt.
Aber wie gesagt, wenn das privat passiert und Elon Musk erinnert mich immer auf so eine gleichzeitig fatale, aber auch irgendwie positive Art und Weise an diesen Charakter aus diesem Robert Zemeckis-Film Contact, wo eine Astronautin irgendwie die Chance bekommt, Außerirdische zu treffen und dann funktioniert das Ganze aber nicht und es bricht zusammen und es ist kein Geld mehr da und dann gibt es diesen verrückten Milliardär, der da im Weltraum die ganze Zeit schon rumfliegt, also in so einer Kapsel um die Erde und der finanziert das dann aus Eigeninteresse. Das ist übrigens eine Geschichte, die auf Carl Sagan beruht, auf einem Carl Sagan-Buch, der ja auch so an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Science-Fiction arbeitet und das hat für mich einen sehr, sehr großen Reiz. Ich kann gut verstehen, dass man das interessant findet und da gerne mitmachen möchte.
Ja, wenn wir von den sowas wie Gesamtkosten, die das alles kostet, Unsummen, kaum vorstellbar eigentlich für so einen Normalverdiener, wenn wir da mal darauf schauen, was die NASA jetzt ausgibt für einen Sitz in den Soyuz-Kapseln, weil sie eben im Moment keine eigenen bemannten Raumschiffe zur ISS schicken, dann wird ziemlich schnell klar, dass sie gerne jemanden wie Musk dann Millionen, auch Milliarden dafür zahlen. Denn so ein Sitz kostet die US-Raumfahrtbehörde $82 Millionen im Moment.
Genau, da werden sie mit dem Musk irgendwelche anderen Deals gemacht haben. Aber ja, das ist natürlich auch eine Prestige-Sache. Die USA kann jetzt oder die NASA kann ja nicht plötzlich jetzt sagen, also ehrlich gesagt, was wir da immer da hochschießen, ist eigentlich gar nicht, also so viel Erkenntnis haben wir dann auch nicht. Also die haben ja andauernd sind die in Rechtfertigungszwang. Also das ist ja die ganze Raumfahrt andauernd. Und es gibt glücklicherweise, also für mich jetzt als Fan, glücklicherweise immer wieder Gründe, wo man dann doch sagen kann, das ist doch ganz gut, dass da so ein Satellit rumfliegt. Wir haben ja auch wettermäßig und wir können das Wetter voraussagen und wir können alles mögliche andere voraussagen. Ich bin froh, dass das so ist. Aber dass das meiste weiß ich nicht, aber zumindest ein großer Teil dieser ganzen Forschung tatsächlich mit so einer irgendwie vagen Science-Fiction-Hoffnung, wie vielleicht können wir mal irgendeinen Planeten dann mit uns kultivieren. Also dass das natürlich eigentlich Quatsch ist, das ist ja auch klar, leider. Ja.
Diese Frage, ne, ob das alles so viel kosten muss, die läuft bei Ihnen ja jetzt ins Leere, weil Sie selbst von sich sagen, irgendwie so rational können Sie sich das selber gar nicht erklären oder Sie finden dann selbst auch immer wieder ein Argument, was so Ihre Ihr Fable, die Attraktivität, der Gedanke und die Vorstellungen vom Weltraum haben, was es rechtfertigt. Das ist ja vielleicht aber auch durchaus so, dass wir uns Visionen leisten müssen, dass wir die brauchen.
Genau, das sage ich auch.
Als Menschen, als Gesellschaft.
Genau, Science Fiction ist ja auch eine nie versiegende Quelle, also Science Fiction an sich, also die fiktionalisierte Wissenschaft oder in die Zukunft schauende Wissenschaft oder die Fiktion, also die Fiktion, die in die Zukunft schaut, ist natürlich auch eine nie versiegende Quelle von Geschichten und von Ideen und von visionären Ideen und es entstanden ja tatsächlich eine ganze Menge Dinge nach Science-Fiction-Vorbildern. Also nicht, dass die Idee nicht auch ohne die Erzählung, also die Science-Fiction, auch da gewesen wäre. Ne? Also auch wenn man das jetzt nur, wenn reine Wissenschaftler das einfach sich ausgedacht hätten, hätte man vielleicht trotzdem, keine Ahnung, die Geschichte mit den Handys, die schon bei Star Trek waren und so. Also diese ganzen Beispiele, das wäre auch vielleicht alles so passiert, aber manche Sachen vielleicht auch nicht. Und das ist auch schön, dann später zu sagen, guck mal, das haben damals schon sich Leute ausgedacht und jetzt haben wir es endlich möglich gemacht. Also ich meine, überall, apropos, wo Fantasie im Spiel ist. Ja.
Apropos, guck mal, damals, man sagt, Sie hätten 1989 noch auf VHS aufgenommen.
Ja. Genau.
Jahre Mondlandung.
Genau, ich habe als
das stimmt.
20 Jahre Mondlandung war das in 1989, stimmt. Aber ich habe damals, weil ich auch schon großer Fan war und 1969 nicht dabei sein konnte, also zumindest nur so ein paar Wochen alt war, habe ich das aufgenommen. Da wurde das komplett nochmal ausgestrahlt, diese ganze Sendung im Original, was damals ja auch nicht so einfach zu kriegen war 1989 und mit irgendwie den Wissenschaftlern zwischendurch und dann immer so einem deutschen Wissenschaftler, der das 69 damals im Fernsehen dann erklärt hat und so mit Beispielen und so. Und ich habe auch die weiteren, also ich habe da gab ja damals auch diese Challenger-Katastrophe wurde auch übertragen, die ja schlimm genug war. Aber auch das habe ich alles immer archiviert und auf VHS aufgenommen. Und ich spiele immer noch mit dem Gedanken, also ich habe mit dem Gedanken lange gespielt, das auf DVD nochmal zu digitalisieren. Aber ich glaube, zwischenzeitlich gibt es andere Möglichkeiten, sich solche Bilder anzugucken. Damals gab es die nicht.
Jenny Zilker ist noch mein Gast hier bei Studio 9. Wir haben eben ganz viel über Bilder aus dem Weltraum gesprochen, aber Bilder im Kopf beschäftigen Sie auch gerade sehr.
Mhm. Genau, ich bin zum, weiß nicht, wievielten Mal jetzt wieder in der Jury für den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Da ist nächste Woche Jury-Sitzung. Und da habe ich, also jetzt bin ich gerade noch damit beschäftigt, die ganzen eingereichten Hörspiele durchzuhören. Und genau, und habe deswegen, also gerade ganz, also darum geht es ja dann immer, dieses mit dem Bilder erstellen auf der auditiven Ebene. Und das mache ich gerade, das habe ich gerade ganz viel davon im Kopf, macht mir auch großen Spaß.
Wer ist da in der Jury?
Da sind eben eine Hälfte blinde Jurorinnen, deswegen sind ja kaum noch Kriegsblinde, einfach weil das schon so lange her ist. Sind auch Zivilblinde, so nennt man die dann, oder Menschen, die durch spätere, auch so Geschichten wie, keine Ahnung, Granaten, also alles, was mit dem Krieg zusammenhängt, dadurch erblindet sind oder eben nicht mehr im Krieg trotzdem waren. Und die andere Hälfte sind halt Kulturmenschen wie ich, also Leute, die Theaterdramaturgen, Kritiker, Kritikerinnen, Journalisten, Journalistinnen, ja.
Dann wünsche ich Ihnen in diesem Kreis eine anregende und inspirierte Sitzung oder Sitzungen und bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, ich habe zu danken.
Jenny Zilker war mein Gast. Ich bin Miriam Rossius.